Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Atomkonflikt mit dem Iran bestimmte heute den Abschluss der Sicherheitskonferenz in München. Dabei versicherte der iranische Außenminister Zarif, sein Land werde aufrichtig über die Zukunft des umstrittenen Atomprogramms verhandeln. Es sei machbar, den Streit mit der internationalen Gemeinschaft dauerhaft beizulegen. Die nächste Gesprächsrunde mit den 5 UN-Vetomächten und Deutschland soll am 18. Februar in Wien beginnen.
Immer wieder flackern in der Rede des iranischen Außenministers Signale auf, die wohl Vertrauen bilden sollen. Der Tenor, man müsse im Atomkonflikt eine Lösung auf Augenhöhe finden. Wir brauchen Optionen, die beiden Seiten schmecken. Ich denke, es ist machbar. Doch Schwedens Außenminister Bildt, der mit Zarif auf dem Podium sitzt, bleibt misstrauisch. Der Iran müsse beweisen, dass sein Atomprogramm friedlich ist. Und Zarifs prompte Antwort: Glauben Sie mir, Sie haben kein Monopol auf Misstrauen. Warum verwehrt man uns bestimmte Entwicklungen? Überall scheinen wir gegen eine Wand zu laufen. Gemeint sind die Zentrifugen zur Urananreicherung. Auf ihre Erforschung will der Iran nicht verzichten. Erst nachdem Zarif den Saal verlassen hat, erscheint der Vertreter Israels und warnt: Wir sollten uns nicht irreführen lassen. Wir müssen ganz genau beobachten, wie das iranische Regime auch weiterhin täuscht. Im Saal sind die Reaktionen vorsichtig optimistisch, trotz der immer noch weit auseinanderliegenden Positionen.
Es ist sehr erfreulich, dass ein anderer Ton eingezogen ist. Es ist einfach nicht mehr die Zeit von Ahmadinejad. Das ist alles rationaler angelegt und auch freundlicher im Ton. Aber die Iraner müssen liefern bei der Frage des nuklearen Konflikts und bei den Menschenrechtsfragen. Es ist noch nichts erreicht bisher.
Ein weiteres Zeichen der Hoffnung: streng abgeschirmt traf sich im Tagungshotel US-Außenminister Kerry mit seinem Teheraner Amtskollegen zu einem Vier-Augen-Gespräch.
Allein, dass es stattgefunden hat, ist positiv, weil natürlich das iranisch-amerikanische Verhältnis das Schlüsselverhältnis ist für alle Fragen, die mit dem Iran zusammenhängen.
Im Atomkonflikt mit dem Iran also vorsichtiger Optimismus. Beim Thema Ukraine dagegen bleiben die Fronten verhärtet. Auf der Sicherheitskonferenz haben Russland und der Westen keine Annäherung erreicht. Was über die Konferenz hinaus für Gesprächsstoff sorgen dürfte, ist die Eröffnungsrede von Bundespräsident Gauck. Er verlangt ein größeres Engagement Deutschlands bei der Lösung von internationalen Konflikten.
Eine ausführliche Bilanz und einen Kommentar zur Münchner Sicherheitskonferenz finden Sie auf tagesschau.de. Der verletzte ukrainische Oppositionelle Bulatov ist heute Richtung EU ausgereist. Er flog am Abend zunächst in die lettische Hauptstadt Riga. Zuvor hatte ein Gericht in Kiew das Verfahren gegen ihn eingestellt und seine Ausreise erlaubt. Der 35-Jährige hatte angegeben, wegen seiner Teilnahme an Protestkundgebungen der Opposition entführt und schwer misshandelt worden zu sein.
In der griechischen Hauptstadt Athen haben gestern Abend etwa 3000 Mitglieder der rechtsradikalen Partei Goldene Morgenröte demonstriert. Sie forderten die Freilassung ihres in Untersuchungshaft sitzenden Vorsitzenden und riefen rassistische Parolen. Ein Sprecher kündigte an, es werde eine Alternativpartei gegründet, sollte die Goldene Morgenröte verboten werden. Am Rande des Aufmarschs kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten, die gegen die Neonazis protestierten.
Nach der ergebnislosen Syrien-Friedenskonferenz werden aus dem Land selbst neue Kämpfe gemeldet. Hubschrauber der Regierung Assad bombardierten gestern und heute Wohngebiete in der Wirtschaftsmetropole Aleppo. Dabei sollen nach unbestätigten Angaben von Aktivisten mindestens 150 Menschen getötet worden sein. Die Hubschrauber hätten sogenannte Fassbomben abgeworfen, die mit Sprengstoff und Metallteilen gefüllt waren. Aleppo ist seit langem umkämpft, weite Teile der Altstadt liegen inzwischen in Trümmern.
Der Tod kommt aus der Luft und die Rebellen sind weitgehend machtlos. Assads Helikopter sollen mehr als 20 Fassbomben abgeworfen haben. Improvisierte Sprengsätze mit großer Zerstörungskraft. Internetvideos von heute. Die Konferenz in Genf hat für die Menschen in Aleppo und anderswo in Syrien nichts verändert. Der oppositionelle Nationalrat, die größte Gruppierung innerhalb der syrischen Exilopposition, sieht sich bestätigt. Sie hatten die Konferenz stets abgelehnt. Dialog mit Assad sei nicht möglich. Wir erwarten überhaupt nichts von weiteren Gesprächen in Genf. Wir brauchen echten internationalen Druck auf das Regime. Nur dann wird Assad verhandeln und die Macht abgeben. In Aleppo griff die syrische Armee erneut Stadtviertel an, in denen sich Rebellenkämpfer verschanzt halten. 60% von Aleppo sind in der Hand des Assad-Regimes und immer mehr Menschen fliehen aus den Rebellenvierteln. Von Genf war zumindest ein Waffenstillstand zwischen den verfeindeten Seiten erhofft worden. Wir fürchten jetzt, dass in Genf eine ganze Serie von Konferenzen stattfinden wird. Und das würde ausschließlich dazu führen, dass Assad noch mehr Zeit gewinnt. Auch in anderen Regionen Syriens schuf Assads Luftwaffe nach der vergangenen Gesprächsrunde in Genf militärisch Fakten. Ob die Regierung Assad beim nächsten Treffen am 10. Februar dabei sein wird, ist derzeit noch unklar. Zugeständnisse an die Opposition hat die syrische Führung aber bereits ausgeschlossen.
Im Jemen ist offenbar ein Deutscher entführt worden. Nach Regierungsangaben brachten Unbekannte den etwa 60-jährigen Mann am Freitag in der Hauptstadt Sanaa in ihre Gewalt und verschleppten ihn in Stammesgebiete der Provinz Marib. Angeblich fordern die Entführer die Freilassung von Angehörigen aus dem Gefängnis. Das Auswärtige Amt hat einen Krisenstab eingerichtet. In Thailand haben Regierungsgegner die Neuwahl des Parlaments massiv behindert. Sie blockierten Wahllokale im ganzen Land, sodass hunderttausende Bürger ihre Stimmen nicht abgeben konnten. Möglicherweise müssen nun Gerichte klären, ob die Wahl gültig war. Die Opposition in Thailand protestiert seit Monaten gegen Premierministerin Yingluck und fordert ihren Rücktritt.
Wir wollen wählen. Verärgerte Bürger mit ihren Personalausweisen protestieren in Bangkok gegen die Blockade der Parlamentswahl durch die Regierungsgegner, die seit Wochen Straßen der thailändischen Hauptstadt belagern. Ein Wahllokal aus Furcht vor Demonstranten, vorzeitig geschlossen, wird von Wahlwilligen gestürmt. Die Regierungsgegner, eine lautstarke Minderheit, hatten zugesagt, Wähler nicht zu behindern. Aber sie blockierten die Zugänge zu einigen Wahllokalen, ließen die Organisatoren mit den Stimmzetteln und den Wahlurnen nicht passieren. Nur gut 10% aller Wahllokale im Land waren betroffen, vor allem in Bangkok und im Süden Thailands. Aber die Behinderungen reichen aus, um das Wahlergebnis zu verzögern. Jetzt werden zahlreiche Klagen gegen den unregelmäßigen Wahlverlauf erwartet, ausgerechnet von den Kräften, die versucht haben, die Wahl zu hintertreiben. Regierungschefin Yingluck, die am Morgen ihre Stimme abgab, hätte bei ungestörten Wahlen wohl wieder eine Mehrheit. Jetzt kann es Monate dauern, bis es ein amtliches Ergebnis gibt. Solange bleibt sie freilich im Amt. Der Anführer der Regierungsgegner und Wahlblockierer Suthep Thaugsuban kündigte inzwischen an, er werde Yingluck verklagen wegen Verschleuderung von Steuergeldern für eine misslungene Wahl. Bis zum Abend blieb Bangkok von blutigen Gewaltausbrüchen am Wahltag verschont. Aber die politische Lage bleibt weiterhin unklar und instabil. Das Chaos ist wohl noch lange nicht zu Ende.
Die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer hat über viele Jahre ein Schweizer Konto vor den deutschen Steuerbehörden verheimlicht. Für Zinsen habe sie etwa 200.000 Euro an Steuern nachgezahlt plus Säumniszinsen, schreibt Schwarzer auf ihrer Internetseite. Zuvor habe sie das Konto 2013 beim Finanzamt angezeigt und wörtlich: Ich habe einen Fehler gemacht. Für die Behörden sei der Fall bereinigt. Dass es nun dennoch Berichte darüber gebe, bezeichnete Schwarzer als Denunzierung.
In der Gedenkstätte Bergen-Belsen sind von heute an Zeichnungen und Tagebucheinträge zu sehen, die seit April 1945 als verschollen galten. Die Ausstellung Wiederentdeckt gibt Auskunft über die Menschen im Konzentrationslager Buchenwald. Die beiden Verfasser, politische Gefangene aus Frankreich, hatten die Zeitdokumente bei ihrem Transport in das Lager Bergen-Belsen kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges verschwinden lassen. Erst vor 2 Jahren waren die 150 Porträts und Notizen wieder aufgetaucht.
In Frankfurt am Main ist das mitten in der Stadt gelegene Universitätshochhaus gesprengt worden. Etwa 1000 Einsatzkräfte hatten den Gefahrenbereich zuvor mit Erdwällen und anderen Schutzmaßnahmen gesichert. Der 116 Meter hohe Frankfurter Uniturm war das bisher höchste Gebäude in Europa, das gesprengt wurde. An seiner Stelle will die Stadt 2 neue Bürohochhäuser bauen lassen.
Sprengung! Um 10.04 Uhr ist der Frankfurter Universitätsturm Geschichte.
Der Sprengmeister ist zufrieden. 50.000 Tonnen Stahlbeton mit chirurgischer Präzision zerlegt. Mitten in Frankfurt am Main.
Zunächst einmal an alle Anwesenden, wunderbar, die da mitgewirkt haben, besonderen herzlichen Dank. Das war eine super Aktion.
1.400 Löcher hatte das Team gebohrt und mit rund einer Tonne Sprengstoff gefüllt. Außerdem tragende Elemente angesägt, um die Fallrichtung vorzugeben. Heute kamen 30.000 Schaulustige, um in sicherer Entfernung auf den großen Knall und Fall zu warten.
Großartig, also es ging viel schneller, als ich dachte.
Ich dachte auch, der kippt ein bisschen mehr, aber der ist ja eigentlich nur so in sich zusammengesackt.
Genau deshalb sind die Verantwortlichen sehr zufrieden.
Bilderbuchsprengung, keine Schäden, also absolut zufriedenstellend, muss man sagen.
Frankfurt muss nun bloß noch vom Staub befreit werden.
Der erste FC Nürnberg setzt seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fort. Der Klub gewann mit 3:1 bei Hertha BSC und verließ zum ersten Mal seit Anfang Oktober die Abstiegszone. Im zweiten Sonntagsspiel gewann der FC Bayern München mit 5:0 gegen Eintracht Frankfurt. In der Tabelle behalten die Münchner damit ihren 13-Punkte-Vorsprung vor Leverkusen. Dortmund ist Dritter, dahinter Schalke, Mönchengladbach und Wolfsburg. Berlin rutscht auf Rang 8 ab. Die untere Tabellenhälfte wird angeführt von Hannover. Frankfurt ist 14., Nürnberg klettert auf Rang 15, gefolgt von Freiburg, Hamburg und Schlusslicht Braunschweig.
Er ist nicht der Glücklichste, aber einer der Besten. Severin Freund fliegt beim Skisprung-Weltcup in Villingen genau wie gestern auf den zweiten Platz. Dank stark verbesserter Form schafft Freund trotz Rückenwind bei der Olympia-Generalprobe in Nordhessen 134 Meter. Die Zuschauer begeistert, auch wenn es nicht zu Platz 1 reicht. Der Siegerjubel gehört wie am Vortag dem Polen Kamil Stoch. Auf Rang 3 landet der Slowene Peter Priuc. Eine Woche vor Sochi steigt die Stimmung im deutschen Skisprungteam.
Der amerikanische Schauspieler Philip Seymour Hoffman ist tot. Er wurde nach Angaben der New Yorker Polizei leblos in seiner Wohnung in Manhattan gefunden. Hoffman wurde 2006 mit dem Oscar als bester Schauspieler für den Film Capote ausgezeichnet. Er wurde 46 Jahre alt. In Europa schlägt das Wetter derzeit Kapriolen. In Nordspanien sorgte ein Sturmtief für Riesenwellen, die an der Atlantikküste schwere Schäden anrichteten. In den Alpen fiel dagegen so viel Schnee wie schon lange nicht mehr. Einige Regionen meldeten bis zu einem halben Meter Neuschnee innerhalb von 24 Stunden.
Auch in Serbien kämpfen die Menschen gegen Schneemassen. Im Norden des Landes mussten Tausende aus ihren eingeschneiten Autos befreit werden. Starker Wind hatte den Schnee meterhoch aufgetürmt. In Italien führten dagegen Unwetter mit starken Regenfällen zu Hochwasser und Überflutungen. Auf Sizilien kamen zwei Frauen und ein Kind ums Leben, als ihr Auto von den Wassermassen mitgerissen wurde. Auch in Großbritannien und Irland, wie hier in Limerick, sorgten heftige Unwetter für überflutete Straßen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 3. Februar.
Zwischen einem Hoch über Russland und einem über Südwesteuropa kommt es morgen bei uns zu ruhigem und teilweise trübem Wetter. Im Laufe der Woche geht es mild und wechselhaft weiter. In der Nacht fällt Richtung Südosten hier und da etwas Regen, im Bergland Schnee. Sonst ist es teils wolkig, teils klar. Örtlich bildet sich Nebel. Vorsicht Glätte. Am Tag zeigt sich zunächst im Westen regional die Sonne, dann wird es auch hier grau oder trüb durch Wolken oder Nebelfelder. Im Süden und nördlich des Erzgebirges lockert es später teilweise auf. Der Wind weht im Süden schwach bis mäßig, im Norden auch frisch. In den Hochlagen von Alpen und Erzgebirge können Sturmböen auftreten. In der Nacht Tiefstwerte von +2 Grad am Rhein bis örtlich -5 bei Aufklaren. Morgen im Erzgebirge -1, sonst verbreitet +Grade bis 9 Grad bei Föhn an den Alpen. Am Dienstag gibt es neben dichten Wolken und einzelnen Schauern auch Sonnenschein. Mittwoch wird es im Osten zum Teil freundlich, im Westen kommt Regen auf, auch der Wind legt zu. Am Donnerstag wechselnd bewölkt, später im Südwesten Regen.
Wir melden uns wieder um 22.45 Uhr mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen: Unter Verdacht, hat Heckler und Koch Waffenbaupläne nach Mexiko verkauft? Und ausführliche Berichte zu den Sonntagsspielen der Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.